Und diese Stunde im Namen Jesu wieder beginnen. Wieder zwei, drei Brüder. Was wir gerade noch im letzten Gebet unter anderem gehört haben, dass es uns geschenkt ist, im Blick auf den Gesamtplan unseres Gottes befähigt worden zu sein, ein Verständnis, ein geistliches Verständnis zu bekommen. Der große Bogen in dem Worte, der ich aus dem Anfang heraus das Ende verkünde. Dürfen wir uns erinnern lassen, erstens, was wir gestern Abend beachten durften, dass für uns die Erstlinge, der Erstlinge, so steht geschrieben, die Begründung dieser, unserer Auswahl darin besteht, dass Gott sich in seiner Barmherzigkeit zuerst zu denen neigt, die seiner Barmherzigkeit zuerst bedürfen, am meisten bedürfen. Was nichts ist in der Welt, das hat Gott auserwählt. Ein Auserwählter Gottes zu sein, ist also alles andere als eine Ehre. Zweck der Auserwählung, dass Gott einen Organismus besitze, durch den er alle die erretten kann, die nicht auserwählt sind. Wer kann da was dagegen haben? Nicht mal die Welt. Die ist noch schneller damit einverstanden als die Frommen. Ich weiß, was ich sage. Einen so wunderbaren Gott haben wir. Und nun die Hebräerstelle zweitens, also das. Gott hat uns gleich in unserer gesamten Knabenstellung versetzt, an den Abschluss der Äonen. Ans Ende der Äonen. Und das wunderbare Wort in Hebräer 9, auf das Bruder Schumacher schon so deutlich zu sprechen kam, Hebräer 9, in einem Satz, Vers 26, ein Vers. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an Anfang. In diesem einen Vers der große Bogen vorhanden, um beim Abschluss der Äonen durch das einmalige Opfer alles gesichert haben, was Rettung und Vollendung betrifft. Von Grundlegung der Welt an bis zum Abschluss der Äonen. In einem Vers. Zuerst eine kleine Orientierung in Bezug auf Bauleute Gottes. Die Stichworte Messschnur und Senkblei. Messschnüre ordnen die Beziehungen als erste Maßnahme vor Baubeginn, dass die Rechtsfragen in horizontaler Richtung festgelegt werden, nach Länge und Breite. Der Bauplatz ist da, die Grenzen des Bauplatzes sind klar. Die Nachbarn wollen wissen, mit welchem Abstand von meiner Grenze will der bauen. Deshalb haben wir in der Schweiz das sogenannte Schnurgerüst, Messschnüre, vom Ingenieur gezogen. Dann ist das sichtbar. Messschnüre ordnen die Beziehung von Mensch zu Mensch, von Nachbar zu Nachbar, von Nation zu Nation auf und an der Oberfläche unserer Erde. Haben es zu tun mit Längen und Breiten, die Messschnüre. Von Nachbar zu Nachbar, während das Senkblei von der höchsten Höhe bis in die tiefsten Tiefen geführt wird, gelotet wird. Und da haben wir nun in unserer Bibel wunderbare, wie der Mathematiker sagt, in einer Gleichung Werte einzusetzen. A plus B gleich C. Ja, das sagt uns gar nichts. Wenn ich aber sage, A sind Äpfel und B sind Birnen, nicht? Und dann ist das C Obst, nicht? Weiß ich jetzt etwas? Also ganz primitiv ausgedrückt, nicht? Ja. Messschnüre, Längen und Breiten. Und jetzt sagt die Schrift, die Messschnüre Gottes ordnen die Rechtsfragen, die Fragen des Rechtes. Und das Senkblei Gottes ordnet die Frage der Gerechtigkeit. Ist das Gleiche? Ich habe lange gedacht, wie oft lesen wir in der Schrift Alten und Neuen Testamentes von Recht und Gerechtigkeit? Ich denke, ja, natürlich, ungefähr das Gleiche. Ist genauso wenig das Gleiche wie Messschnüre und Senkblei. Ganz andere Funktionen. Ich pflege zu sagen, es wäre sonderbar, und alle Leute, die vorübergehen und das Firmenschild lesen, denken, oh weh, da stimmt was nicht bei dem. Ne? Wenn ein Advokat, also ein Rechtsanwalt jetzt, auf seiner Firmentafel geschrieben hätte, Gerechtigkeitsanwalt, wagt keiner. Er weiß nicht warum, ne? Aber es geht einfach nicht. Wagt keiner zu schreiben, ich bin Gerechtigkeitsanwalt. Aha. Messschnüre des Rechtes und Senkblei der Gerechtigkeit. Jetzt haben wir eine Ahnung. Und das Wunderbare ist jetzt das, was die Funktion des Vermessungsingenieurs ist, der horizontal nach Längen und Breiten die Dinge ordnet und bestimmt. Der Vermessungsingenieur Gottes heißt Jakob, Israel. Ihm sind Längen und Breite gerade der ganzen Erdoberfläche von Gott zugeteilt. Vermessungsingenieur. Der Gemeinde des Leibes des Christus, das Senkblei der Gerechtigkeit. Und das Senkblei der Gerechtigkeit Gottes heißt Jesus Christus. Das hat der Vater aus höchster Höhe, außerhalb der Schöpfung, in der Unendlichkeit der Höhe Gottes, herab gelotet bis auf unsere Erde, durch den Kosmos, auf unsere Erde und auf unsere Erde bis in den Sheol hinab. Noch tiefer als der Sheol steht geschrieben. Ist das ein Senkblei? Warum? Die Baugrube Gottes heißt Sheol, Totenreich. Ist der Sohn Gottes vom Vater bis dahin abgelotet worden? Ja. Um an dieser Stelle aller Möglichkeiten in der Schöpfung Gottes einen Grund zu legen, rechtsgültig nach Recht und Gerechtigkeit, einen Grund zu legen, dass er, der eine gegenwärtige Schöpfung dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfen hat, dann kann er nicht sagen, nach seiner eigenen Recht- und Gerechtigkeitsordnung, ich bin ja Gott, ich muss ja niemand fragen, also wenn ich will, mache ich jetzt einfach eine neue Schöpfung. Das würden wir sagen, ja, natürlich kann er das. Nein, gar nicht kann, das kann er gar nicht. Das ist in die Worte formuliert, ausgerechnet dort, wo der prächtige Apostel Petrus dem Apostel Paulus am nächsten stehen, wagte sich aufs Meer der Nationen zu begeben, in Antiochien, wagte sich mit seinen Mitarbeitern an den Tisch der unbeschnittenen Heiden zu setzen und mit ihnen Tischgemeinschaft zu haben. O weh, sagt einer Petrus, oh, du, doch kommen ein paar von Jakobus von Jerusalem. Aber flugs weg. Wenn die uns sehen, dann gibt's was. Zum Glück ist Paulus dabei. Stellt dem Petrus zur Rede. Du, Petrus, du hast nicht nur allein geheuchelt, sondern hast deine Mitarbeiter noch mitgerissen in die Heuchelei. Also was ist dem Petrus hier wieder passiert? Auf dem Meer der Nation. Er wagte auf den Wassern zu schreiten und schaute die Umstände an und begann zu sinken. Ist denn das schon mal passiert? Hier geistlicherweise und dort beim Herrn Jesus buchstäblicherweise. Sagt Paulus weiter, Petrus, wenn ich das, was ich eben abgebrochen habe, nämlich die Zwischenwand, ja, den Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligsten, bei Salomo war das eine Mauer, abgebrochen habe, die Feindschaft, das Gesetz, und baue das einfach wieder auf im nächsten Augenblick, dann stelle ich mich selbst als Übertreter dar. Wenn ich das, was ich eben zum Abbruch bestimmt habe oder abgebrochen habe, einfach wieder aufbaue. Das heißt, auf Gott bezogen, wenn Gott eine ganze Schöpfung nach dem Gesetz vom Sinai dem Fluch endgültig, dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfen hat, dann kann er auch als Gott gerecht und rechtsmäßig was nicht machen. Einfach wieder aufbauen. Dann würde Gott sich selbst als Übertreter darstellen und das geht unmöglich. Ah, so ist die Sache. Also, Senkblei der Gerechtigkeit bis in den Sheol. So. Und jetzt, am tiefsten Punkt, und jetzt ist dem Gesetz völlige Gerechtigkeit widerfahren. Nachdem der Punkt erreicht ist, jetzt kann Gott eine neue Schöpfung machen. Die andere wunderbare Rechts- und Gerechtigkeitsdarstellung im Alten Testament für dieses gewaltige Problem, nämlich, ich darf gerade sagen, Golgatha bildet für Gott mit den Auswirkungen bis Auferstehungsmorgen, was wir gehört haben diese Tage, bildet von Gott den endgültigen Abschluss der unheimlichen Probleme von Sünde, Verdammnis, Tod und Übertretungen und wie die Dinge alle heißen mögen, hat Gott auf Golgatha mit allem Geschehen bis in den Scheol hinab die Rechtsgrundlage geschaffen, gelegt, dass er nun in jeder Hinsicht vor Engeln und Menschen und vorerst nach seiner eigenen vollkommenen Rechts- und Gerechtigkeitsordnung die Grundlage gelegt hat, ohne jeden Widerspruch. Das Recht und die Gerechtigkeit besitzt, eine neue Schöpfung zu schaffen, nach seinem Wohlgefallen und nach seinem vollkommenen Willen. Golgatha.
Sagt uns auch noch etwas. Golgatha, wenn wir da das tiefsten verstehen können, sagt uns das, dass es einfach ganz unmöglich ist, dass Gott je das Böse geschaffen hat. Sonst wäre Golgatha eine schaurige Geschichte. Und das Golgatha wäre ein Spiel. Und dann wäre Gott nicht die Liebe, sondern ein Tyrann, der dann Lust hätte, seine Geschöpfe zu quälen. Hören wir auf, ihm das zuzuschreiben. Und das habe ich auch Weinreb gesagt. Weinreb in einer Schriftstelle. Kannst du nicht schreiben? Gott hat das Böse geschaffen. Da muss er sich in 28 auf den Knien bittend erklären, warum kam das Böse in die Schöpfung? Er hat es nicht geschaffen, aber er hat gewusst, dass es kommt. Darum hat er vor grundlegender der Welt das Lamm geschlachtet. No. Das musste auch einmal gesagt werden.
Dazu ist zu sagen, es steht geschrieben, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe. Und dann ist es gut, liebe Geschwister, wenn wir den Herrn fragen, sage mir, wie ich ja den Paulus gelegentlich frage, sage mir, da interessiert mich sehr, wie geht das dann zu? Im Einzelnen. Parallelstelle, wenn wir schon dran sind, Gott sprach zu Mose, habe keine Angst vor dem Pharao, denn ich werde sein Herz verstocken. Dann sagen wir, was kann der arme Pharao dafür? Wenn Gott sein Herz verstockt, natürlich kann der arme Pharao dann nichts dafür. Das hat Gott dem Mose gesagt, als er ihn aufforderte, nach Ägypten zu ziehen. Dass der Mose zuvor orientiert war, was da kam. Aber jetzt die Frage auch, Herr, wie geht das jetzt, oder wie, jetzt haben wir es ja hinter uns, wie ging das im Einzelnen zu, dass Gott das Herz des Pharao verstockte? Ganz wunderbar klar. Mose und Aaron treten zum ersten Mal auf mit der Forderung, und dann lesen wir zum ersten Mal, da verstockte der Pharao sich selbst. Dann kommt die zweite Plage, oder die zweite Aufforderung, da verstockt der Pharao sein Herz. Die dritte Aufforderung, da verhärtet der Pharao sein Herz. Siebenmal hat Gott Geduld, dass der Pharao Gelegenheit gehabt hätte, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstocke dein Herz nicht. Und wie er zum achten Mal sich nochmal verstockt, dann sagt der Gott, Gott, dein Wille geschehe. Und jetzt kann man nicht mehr zurück. Jetzt hat der Herr sein Herz. Also nur bestätigt, was der das Herz des Pharao unbedingt wollte. Ist Gott gerecht? Oder hat er einen Pharao vergewaltigt? Liebe Brüder, wer bis jetzt der Meinung war, dem empfehle ich, sich sagen zu lassen. Und so ist es mit dem Lichtbilden und Finsternis schaffen. Sehr einfach, für jedes Sonntagsschulkind verständlich. Psalm 104, Vers 19. Er hat, und die nächsten, die Sonne weiß ihren Untergang, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten, die Moadim. Die Sonne weiß ihren Untergang. Weiß unsere Sonne im Himmel vom Untergang etwas? Nö. Wen meint denn der Geist Gottes mit der Sonne? Wer ist denn die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln? Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und das Angesicht Jesu leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Ja. Aber weiß Jesus Christus, dass er von der Bildfläche verschwinden muss und dass geschrieben steht, ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne? Weiß das der Herr Jesus? Aha. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten, die Moadin. Die Sonne weiß jetzt Achtung, sehr einfach. Die Sonne weiß ihren Untergang, so machst du Nacht und es wird Finsternis. Also wie geht es zu, wenn Gott Finsternis schafft? Er lässt das Licht seiner Gegenwart, zieht er zurück, von der Bildfläche verschwinden, überlässt nach den erforschten Gedanken der Herzen seiner Geschöpfe, die wollen einmal ohne ihn funktionieren. Kann das der Geist Gottes wahrnehmen? Ob einer denkt, ja, also ich möchte mal jetzt machen, was ich will. Kann der Geist Gottes das feststellen? Was macht der Geist Gottes dann? Sofort verschwindet er. Zuerst lässt er sich stempeln und betrüben, und wenn es weitergeht, sagt er, bitte schön, ich bin niemand. Sich selbst überlassen, bitte, wie geht es jetzt weiter? In ihr regen sich alle Tiere des Feldes. Und wer ist die schlimmste und schleuste unter den Tieren des Feldes? Ja. Also wie entsteht, wie bildet Gott die Finsternis? Indem er das Licht seiner Gegenwart den Geschöpfen entzieht, auf ihren eigenen Wunsch. So, genügt's? Auf diese Art und Weise im Einzelnen schafft Gott die Finsternis. Ist jetzt in Ordnung? Jetzt ist deshalb in Ordnung, weil unser Gott Licht ist und wie viel Finsternis in ihm? Wenn er die Finsternis geschaffen hätte als Schöpfer, dann wäre ja die zuerst in ihm gewesen. Bitte. Genügt. Messschnur des Rechtes, Senkblei der Gerechtigkeit. Genügt unserem Gott noch nicht? Da ist die Rede. Ist noch eine Frage? Und die Erde wurde wüst und leer. Da können wir alle Hebräisch. Tohu wa bohu. Und die Schrift sagt uns, für Gott bedeutet Tohu das Recht des Tohu und das Senkblei des Bohu. Tohu wa bohu, wüst und leer, ist für Gott nicht eine hoffnungslose Situation, sondern die Vorbedingung, dass er jetzt etwas Neues bauen kann. Sehr einfach. Mir wird ein Bauplatz gezeigt, als Architekt zur Verfügung gestellt. Also hier möchte ich meine wunderbare Villa bauen. Aber auf dem Bauplatz sind alles alte Baracken und baufällige Hütten und dergleichen und Schweineställe und weiß was alles. Was ordne ich zuerst an? Dass mal hier Tohu wa bohu geschaffen wird. Weg mit dem allem. Ja. Dann ist alles leer und wüst, nichts ist da. Das ist für mich die Voraussetzung, dass ich jetzt eine Baugrube, an die Baugrube kann, daran denken kann, wirklich jetzt hier das Neue zu schaffen. So wunderbar sind die Dinge, das Recht und die Gerechtigkeit. Tohu wa bohu. Nehmen wir ein Beispiel, zum Beispiel Jesaja 28, 17, dass wir noch ein oder zwei Gottesworte haben. Jesaja 28, 17. Da haben wir die Stelle. Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zum Senkblei. Da ist unser Gott hier im Alten Testament wieder vor uns, der sich auch dann nicht erbittern lassen kann in seiner Liebe, wenn Menschen Staub vom Erdboden, maximalen Hohn und Spott in frechter Weise mit ihm gegenüber antreten. Die Verse vorher sagen uns, Vers 15, denn ihr sprechet, wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und einen Vertrag mit dem Scheol gemacht. Und wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Sieht es heute so aus auf unserem Erdenrund? Ist unser Gott entsetzt und überrascht, dass es so weit gekommen ist mit seiner Menschheit? Nee. Vor so und so vielen Jahrtausenden hat es das seinen Propheten schon ihm sagen lassen, zu unserer Orientierung. Kaum frecher und kaum schlimmer kann ein Geschöpf antreten vor dem Schöpfer, als es hier verzeichnet ist. Wie reagiert nun unser Gott auf ein solches verrechtes Benehmen? Deshalb, so spricht der Herr Jehova, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aus Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen, und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zum Senkblei. Ist das ein wunderbarer Gott? Mit was antwortet er den frechen Kerlen? Mit der Sicherheit, mit welcher er ihre Frechheit überwinden und sie in die Herrlichkeit seiner Gnade retten wird. Im gleichen Atemzug. Wo er das hört, sagt er ihnen gleich. Ihr frechen Kerle, ich habe schon aufs Beste für eure Rettung gesorgt. Sodass ihr eines Tages nicht, gerade ihr frechen Kerle, mich am wunderbarsten anbeten könnt. Jetzt habe ich aber wieder was gesagt. Tell Willi.
In Schatten
die Weisheit.
Ja. Die Weisheit.
Und so könnten wir weiterfahren. Oder vielleicht noch, zwei Worte von Abraham und Jakob. Mit dem schließen wir Recht und Gerechtigkeit. 1. Mose 13 vorerst. Vers 14. Und Jehova sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Orte, wo du bist, gegen Norden und gegen Süden, gegen Osten und gegen Westen. Denn das ganze Land, die ganze Erde, die du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same gezählt werden wird. Und jetzt, mache dich auf und durchwandle das Land, die Erde nach seiner Länge und Breite, nach ihren Längegraden und Breitegraden. Denn dir will ich es geben. So, Abraham schlägt seine Zelte aus auf unter den Terebinthen. Terebinthen sind Modelle für die Gerechtigkeit. Terebinthen. Länge und Breite. Messschnüre. Bitte. Israel spielt das Recht die Hauptrolle. Nicht die Gerechtigkeit. Israel. Messschnüre. Ne? Was haben wir gelesen? Durchziehe nach Länge und Breite. Und hier haben wir bei den Länge- und Breitegraden um unsere Erde gleichzeitig für jedes Sonntagsschulkind die prächtige Vorstellung von einer vierten Dimension. Längen- und Breitegrade, Oberfläche der Erde. Alles, was von der Oberfläche der Erde weggeht, ist oben. Und alles, was von der Erdoberfläche einwärts geht, ist unten. Also wir haben vor uns Längen und Breiten, Tiefe und Höhe. Stimmt's? So einfach. Wissenschaftlich kaum denkbar. Ne? Mit Menschengedanken. Einfach. Senkblei, so, Tiefe und Höhe, Messschnur, Längen und Breiten. Vier Dimensionen. Und wir sollen ja fähig sein, mit allen Heiligen was ermessen können. Die Kenntnis, nicht Erkenntnis, die Kenntnis übersteigen der Liebe des Christus ermessen können. Länge, Breite, Tiefe und Höhe. Und dann haben wir 1. Mose 28, 14. Eben hat Jakob die Engel Gottes auf und niedersteigen sehen vom Throne Gottes auf ihn herab und wieder hinauf. Gott spricht, Vers 13, ich bin Jehova, der Gott Abrahams, deines Vaters, und der Gott Isaaks. Das Land, oder die Erde, auf welchem du liegst, dir will ich es geben und deinem Samen. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde und du wirst dich ausbreiten nach Westen, nach Osten, nach Norden, nach Süden. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also weshalb ist Abraham auserwählt, ist Isaak auserwählt, ist Jakob auserwählt, damit einmal alle nicht Abraham und alle nicht Isaak und alle nicht Jakob gesegnet und gerettet werden kann. Aber was haben wir gelesen? Länge, Breite, von Höhe, nichts. Weiß jemand von uns noch weiter? Jetzt nimmt Gott den gleichen Mann, Abraham, eines Tages, nein, stimmt nicht, eines Nachts, lotst er ihn heraus aus seinem Zelt und sagt, Abraham, du alter Chaldäer, Sternkundiger, blicke mal darauf. Er blickt drauf und sagt, Abraham, also, wie ich die Ordnung von Sonne, Mond und Sterne geschaffen habe da oben, also wird dein Same sein. Aha, ist das jetzt nach oben und unten? Das ist Senkblei. Dein Same wird sein wie die Sterne am Himmel. Wer ist das? Sind wir. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Ja. Denn als Abraham noch unbeschnitten war, da wurde ihm der Blick da nach oben. Als unbeschnittener Heiler. Also wird dein Same sein. So herrlich. Und er glaubt dem Herrn und der Herr rechnet es ihm im gleichen Augenblick zur Gerechtigkeit. Als unbeschnittener Heiler. Ist er vor Gott selbst, allein durch den Glauben, Herzensglauben, ohne Werke, Gesetz ist er noch gar nicht da, vor Gott gerechtfertigt worden. Das eine, Da ist Abraham, Abraham, der unbeschnittene Heide, unser Vater. Er ist der Vater aller Gläubigen. Und als Beschnittener ist er dann der Vater Israels. Sterne des Himmels? Wir. Staub der Erde, Längen und Breiten, Ost, West, Süd, Nord, Israel als Nation. Das sind alles so klare Orientierungen und Ordnungen unseres Gottes. Und dabei bleibt Gott. Gott hat Israel gar keine Verheißung weggenommen, wenn er uns mit überhimmlischen Segnungen überschüttet. Und zwar mit jeder überhimmlischen Segnung gesegnet hat. Nimmt er Israel gar nichts weg als Nation. Zum Glück sind ja auch viele Söhne Israels bei denen, die zu den Sternen des Himmels gehören. Mit himmlischer Berufung. Soweit Messschnüre, Senkblei. Unser Leib zwar ist tot, um der Sünde willen, Römer 8. Und jetzt kommt Paulus. Der Geist aber ist Leben bei uns, lebendig gemacht, um der Gerechtigkeit willen. Bei Paulus geht es um die Gerechtigkeit und nicht nur um das Recht, wie in Israel. Das Recht zwischen Israel und den Nationen, das Recht immer. Ja. Wenn ich sage, du Willi, aber jetzt habe ich Recht. Also da lächelt die Gerechtigkeit Gottes über die Torheit von dem. Weil wir uns nur befassen, einer gegen den, ja, die feine Ausdrucksweise, sie haben sich auseinandergesetzt. Also du rückst jetzt dorthin und du rückst dorthin, dann haben die zwei sich auch auseinandergesetzt. Eigenartige Dinge. Das ist das Reich. Und die Gerechtigkeit. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Wäre es viel zu sagen? Das Stichwort Zerubabel. Einer, der mit aus Babel zurückkam. Ich habe dich, Zerubabel, zu einem Siegelring an meiner Hand gemacht. So wert war dieser Mann vor Gott. Einem Siegelring. Und das Senkblei in deiner Hand, das ist Christus, Modell für Christus wieder. Und das Senkblei in deiner Hand, du hast den Grund gelegt für dieses Haus, und deine Hand, Zerubabel, wird es vollenden. Gedankenstrich, geistlicherweise. Wo stehen wir heute? In Langensteinbach ist eine große Tafel, eine Überblickstafel, gezeichnet. Da ist die ganze nähere und weitere Umgebung um die Konferenzstätte. Orientierungsplan. Für jeden, der gerne da Wanderungen machen will und so weiter. Gedacht, geschaffen. Ja, was nützt mir der Orientierungsplan, wenn ich was nicht weiß? Wo ich jetzt stehe auf dem Plan? Dann ist ein großer roter Punkt, da steht Standpunkt. Ah, jetzt weiß ich, also ich stehe hier, wenn ich dorthin will, muss ich so und so gehen. Also Standortbestimmung ist die nicht nur wichtig, sondern Voraussetzung für jede Orientierung. Und wo stehen wir heute? Also in der Schweiz. Wo stehen wir heute? Wenn ich heute frage, ist die Zeit angepeilt. Wunderbarerweise hat Jesus immer wieder gesagt, wenn er angegriffen wurde mit frommen Worten, mit Bibelworten, parierte er immer wieder mit, wiederum steht geschrieben. die gläubige Menschengruppe weiß nicht, wo sie steht, die Masse. Warum? Ihnen ist ein Wort eingeimpft, ein Wort Jesu. Euch ist es nicht gegeben zu wissen um Zeit und Stunde. Und das wird prompt auf uns gelegt und uns damit werden wir in Bezug auf das Wiederum, das viele, das geschrieben steht, Wiederum, werden wir schachmatt gesetzt. Da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, er hat ja gesagt, auch des Menschen Sohn weiß nicht um Zeit und Stunde. Einige Tage vor seinem Tod lesen wir, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Und dann wusste er noch und sagte mehrmals, die Stunde kommt und ist jetzt, dass das und das und das geschieht. Haben wir das im Ohr? Haben wir das schon gelesen? Das ist eure Stunde und die Stunde der Gewalt der Finsternis. Hat er nie gewusst um eine Stunde. Aber erst dann, als die Stunde, seine Stunde herangekommen war. Paulus schreibt, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Steht seit 2000 Jahren im Neuen Testament. Alles geschrieben für die Gruppe von Gläubigen, die am Ende dieses Zeitalters lebt.
Bitte Kassette wenden.
Wie geschrieben steht, die Propheten selbst, die die Dinge bedienten, zeitprophetisch, forschten, auf welche oder welcherlei Zeit das von ihnen niedergeschriebene Wort hindeuten könnte. Durch den Geist Christi. Aber ihnen wurde offenbart, dass sie nicht für sich und ihre Zeit die Dinge bedienten, sondern für euch, schreibt Petrus, die ihr am Ende der Tage lebt. Und Jesus sagt, das sind Tage der Rache, am Ende unseres Zeitalters, wo erst alles erfüllt wird, voll erfüllt wird, was geschrieben steht. Aha. Wenn Paulus vor 2000 Jahren geschrieben hat, wir, die wir übrig bleiben, bis zu seiner Ankunft, also bis zur Entrückung. Da wird gesagt, ah, der Paulus hat auch gemeint, er sei dabei. Nicht? Nein, er hat zu schreiben gehabt, was der Geist ihm diktiert hat zu schreiben. Angenommen, er hätte nach unserer Weisheit geschrieben, also wenn dann einmal die noch gerade leben, nicht? Wenn der Herr kommt, nach unbestimmter Zeit, nicht? So hätte er schreiben müssen. Die dann sich ausschließen. Nicht? Angenommen, der Herr komme heute Nacht und ich lese jetzt vor, liebe Brüder, wenn dann in unbestimmt langer, späterer Zeit der Herr dann einmal kommen wird, da werdet ihr nicht sterben, da werdet ihr gleich verwandelt werden. Die Betrogenen und würden die Entrückung noch auf ferne Jahrtausende meinetwegen hinaus gezogen sehen müssen? Nein. Dieses Wort ist gezielt und gesetzt, genau so, dass es dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, vollkommen stimmt. Jetzt können wir lesen. Wir, die wir übrig bleiben. Stimmt es? Es stimmt. Johannes geht noch weiter. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Also ich darf jetzt euch auch sagen, liebe Kinder, liebe Kindlein, jetzt bin ich 100% zuverlässiger Zeitprophet, wenn ich sage, diese Stunde jetzt ist die letzte Stunde unserer Konferenz hier. Stimmt's?
Und diese Stunde ist schon weit fortgeschritten.
Hat er recht? Ja, wieder in buchstäblicher und geistlicher Beziehung. Ja. Sehr gut.
Der Staat Israel ist das Zeichen, das die Jünger vom Herrn erbeten haben. Der Feigenbaum genügt, wenn er nur wieder Blätter hat. Leben zeigt. Das heißt, nach der äußeren Form ein Staat Israel da ist, ohne Geist, ohne Frucht. Genügt. Dann wisset ihr von selbst, dass der Sommer das Reich Gottes vor der Tür ist. Und jetzt kommt das gewichtige Wort. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, diese Feigenbaumgeneration, 1948, Jungmannschaft von 20 Jahren und darunter, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles bis und mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit geschehen ist. Wir haben gelernt, eine Generation rund 50 Jahre. Erstes Blatt des Neuen Testamentes, während 2000 Jahren, 42 Generationen, ergibt pro Generation 48 Jahre. 48 plus 48, 96. Wir wissen, ums Jahr 2000 ist die Schwelle des Übergangs von diesem Zeitalter zum tausendjährigen Reich. 1948, ein Datumstempel, den Gott gedrückt hat in den Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte. Genau 49 mal 49 Jahre zurück. Das sind 49 Halbjahrperioden. Eine Halbjahrperiode im Quadrat. Zurückkommen wir ins Jahr 454 vor Christus, Daniel 9. Jenes Jahr, Ausgangspunkt zeitlich zur Bestimmung von Golgatha. Nach 69 Siebner, nicht Wochen, nach 69 Siebner-Perioden, und zwar Jahr-Sabbate, Sabbatjahr-Perioden. Nach 69 Jahrperioden wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Golgatha. Geschwister, wir wissen heute, wir haben drei zeitliche Fixpunkte bei uns. 1948 ist sicher. 1948 ist nun nicht irgendein Jahr, sondern 1948 laufen genau 49 mal 49 Jahre ab. Von dem Jahr an, das Golgatha genau bestimmt hat. 48 bestätigt uns, dass 454 vor Christus das richtige Jahr war. Und 454 gibt uns die Sicherheit, dass Golgatha im Jahre 30 unserer Zeitrechnung stattgefunden hat. Und dann habe ich, ja, diese Generation wird nicht vergehen. 48 plus 48, 96. Und dann von 1948 läuft jetzt zum 50. Mal eine Halbjahrperiode, die läuft 1997 ab. Dann muss in Israel alles so umgeschaltet, gemodelt sein, dass der Übergang zum Friedensreich frei ist. Kindlein, es ist die letzte Stunde, ein Tag vor Gott dauert 1000 Jahre. Und vor Gott im Neuen Testament besteht ein Tag aus 24, 2 mal 12 Stunden. Dann ist eine Stunde Gottes 42 Jahre, 48 plus 42 gibt 90 und 97 hört die 50. Halbjahrperiode auf. Also naheliegend, dass die letzten 7 Jahre 90 bis 97 laufen könnten.
37 Jahre. Von der letzten Stunde, darin leben wir jetzt, im 37. Jahr.
Und 42 sind es.
42 und 37.
Okay. Jetzt das Wunderbarste, wo ich direkt erschrocken bin, in diesen drei Fixpunkten, dann habe ich mich gefragt, Golgatha, die Uhr Israels blieb still stehen, denn die 70. Jahrwoche konnte nicht laufen, weil sie ihn verworfen haben. Wenn die 70. Jahrwoche zu laufen beginnen wird, dann tickt sie wieder. Wie viele Jahre liegen zwischen Stillstand und wieder Ticken? Das heißt zwischen 30 unserer Zeitrechnung und 1990, wo es zu ticken beginnen könnte. No? Geht es durch 7, habe ich mich gefragt. Das sind 1960 Jahre. Ne? Ging durch 7. Geht es etwa nochmal durch 7? Dann wäre ja das Ergebnis was? Wieder eine Zahl von Halbjahren, Halbjahrperioden. Nochmal durch 7? Tatsächlich. Ich erschrecke weshalb? Nicht irgendeine Zahl von Halbjahrperioden, sondern genau 40 Halbjahrperioden. Kurz Zusammenfassung, wie viele Tage kundschafteten die Kundschafter, die 12, im Lande Kanaan? 40 Tage. Sie kommen zurück und verführen das Volk zum Unglauben. Jetzt sagt Mose zum Volk, oder Gott zu Mose, Mose, jetzt habe ich die 40 Tage, dass diese Männer gekundschaftet haben, mein Volk verführt haben, habe ich für das ganze Volk zu 40 Jahren Wüstenwanderung gemacht. Hat Gott also 40 Tage erweitert, gerichtsmäßig, auf 40 Jahre. Wüstenwanderung durch die Nationen, bevor er sie ins Land der Verheißung hineinließ. Und heute also hätte er aus den 40 Jahren Wüstenwanderung durch die Nationen 40 Halbjahrperioden gemacht. Wüstenwanderung Israels durch alle Nationen, bevor er sie wieder ins Land hineinlässt. 40 Halbjahrperioden, wo die Uhr Israels wieder zu ticken beginnen würde. Liebe Geschwister, es möge uns so viel sagen, dass der Herr treu ist, nach der Ordnung, damit schließe ich, die heißt, immer dann, wenn die vom Vater festgesetzte Zeit und Stunde herangekommen ist, hat er sich verpflichtet, nichts geschehen zu lassen. Er habe denn zuvor seinen Knechten, den Propheten, sein Geheimnis geoffenbart. Soweit.
Absolut. Eine Minute, dass wir noch etwas von denen hören, die draußen sind, was die zur heutigen Zeit sagen.
Danke.
Ja, ich habe ganz kurz, ein Buch. Josef Weizenbaum, die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Ich habe das durchstudiert und habe gedacht, ich muss mal kommen. Man hat ihn gefragt, Herr Weizenbaum, warum sind Sie genau gegen das, was die studieren und lehren an der Universität in Institute?
Moment. Professor Weizenbaum ist der König der Computer. Er hat das erfunden und ist der Jude, jetzt wie Albert Einstein der Jude war, der die Sache mit den Atomunheimlichkeiten fertiggebracht hat, auf dem Wege der Rechnung. Josef Weizenbaum ist der Jude, der jetzt die ganze Computergeschichte auf die Beine gestellt hat. So, und der verurteilt sich selbst und sagt, Computer machen die Menschheit kaputt. So, also.
Was hat Peter Gehle mit einem Streitbeschwerden beim Fernsehen mit zwei Wissenschaftlern, einem Informatiker und einer, der auf der Erziehungsforschung ist? Die haben gefragt, warum sind Sie genau gegen das, was Sie lernen?
Lehren.
Oder lehren?
Ja, gut.
Kein Lehren geht es für jeden so. Jedenfalls sagte er, wer denn sonst? Das kann doch kein Bäcker oder Metzgermeister auf die Piste schicken, um über diese Thematik mit euch zu streiten. Und jetzt ein Satz. Über die KI, künstliche Intelligenz, wo der Mensch steht, wo er lernt. Über die Biochemie und die Biochips. Man kann sich ja heute schon ein Biochips einsetzen lassen bei den Hirn. Bis 60.000 Mark, der die ganze Informatik von mir aufnimmt und dann raus, bevor ich sterbe, von einem anderen einsetzt. Ich kann aber mir auch ein Chip einsetzen lassen mit einer Sprache, die ich sprechen kann, aber ich verstehe, weil der Geist nicht mitmacht.
Also nur Hinweise, Es fehlt nicht mehr viel, dann kann ein Menschenbild erstellt werden.
Jetzt komme ich gleich dazu. Der Satz heißt, wenn ich deshalb sage, dass ich bereit bin, einen solchen Roboter als Organismus zu bezeichnen, so erkläre ich hiermit, ich bereit, ihn als eine Art Tier anzusehen. Das ist der nächste Klasse hier rüber, Offenbarung 13. Das Tier. Und sie wurden aufgefunden und so weiter und so weiter. Ein Bild, den Tier zu machen. Der Organismus und die Seele über die Biochemie ist bereits vorhanden. Praktisch da. Es fängt jetzt nur noch ein Satan und Antichristen, der in den Boden einlädt. Das wollte ich doch noch sagen von Seite der Wissenschaft. Ich habe auch noch einen Neffen, der Professor der Astrophysik ist. Da könnte ich jetzt auch noch etwas sagen. Ich habe mit einem Wissenschaftler, der in der Allenergie oder Dachionenenergie in Klammern, da könnte ich auch noch viel sagen, wo stehen wir heute? Wir stehen in jedem wissenschaftlichen Zweig am äußersten Punkt.
Bitte?
Was sich denn der Antichrist bedienen wird? Und der Supermensch wird dann von allen, die nicht wissen, um was es geht, um Jupiter, Weinreich schreit, dann kommt der Zuleiter der Erlöser aus dem Norden zu weit.
So. Willi?
Ja.
Du hast ja gesagt, die Stunde ist weit fortgeschritten. So. Jetzt habe ich nur noch ein Wort zu ergänzen. Zu präzisieren. Wo wir lesen, es war ihm gegeben, dem Bild des Tieres, Odem zu geben, dass es jetzt lebendig ist. Da heißt es Pneuma, Geist. Es war ihm gegeben, dem Bilde des Tieres Geist einzuhauen, Pneuma. In dem, was ist jetzt geschehen? Da hat einer aus irdischem Material eine Menschenfigur geschaffen. Und jetzt bläst er ihm noch den Odem des Lebens ein und jetzt beginnt er zu leben und zu disponieren und zu herrschen und zu alles zu bestimmen, was jetzt noch geschehen soll. Ja, was ist denn das? Das kann ja nur Gott sein, nicht? Wie auf den ersten Blättern der Bibel geschrieben steht. Er nahm Staub vom Erdboden, also irdischem Material, bildete einen Menschenkörper, blies den Odem des Lebens hinein und der Mensch war eine lebendige Seele. Ja, das muss ja Gott sein, der da, ne? Der das fertig bringt. Stimmt, er wird ihnen kräftige Irrtümer servieren. Denen, die einen Bund mit der Lüge und mit der Falschheit sich bergen, beschlossen haben. Kräftige Irrtümer servieren wird. Aber nun, lieber himmlischer Vater, herzlichen Dank für die überströmenden, aus deinem Herzen kommenden Orientierungen, die du in dieser letzten Stunde des Geschehens uns, den Deinen, nicht vorenthalten kannst, nach deinem Wohlgefallen, sondern uns noch auch weiter belehren wirst, orientieren wirst über gewaltigste Dinge. Nimm innigen Dank im Namen Jesu. Amen. Nun möchte ich auch meine beiden Brüder noch bitten, noch Schlussgebete zu sprechen.
Lieber himmlischer Vater, du kennst uns.